Ja, schönen guten Tag, liebe Freunde. Willkommen zu einer neuen, dzień dobry, dobry wieczór, an diese schöne zweite Advent, zu einer neuen Folge von Marek sucht das Glück zwischen den Polen. Ja, Weihnachten kommt mit großen Schritten und ich bin überrascht, weil normalerweise für mich war nie so schöne Jahr, war Kackjahr. Und ihr kennt das vielleicht aus dem Chemie- oder Matheunterricht. Wenn das etwas Kacke ist, dann dauert das immer länger. Aber für mich ist das wirklich ganz schnell vorbeigelaufen, dieses Jahr. Und ja, ich habe heute natürlich wieder einen Spitzengast bei mir. Wir werden gleich zu ihm kommen, er wird sich vorstellen. Und ich werde heute ein bisschen, sage ich mal, ein kritischer Journalist versuchen zu sein. Ich habe mich auch wirklich heute vorbereitet. Drei DIN A4 Seiten. Das hatte ich das letzte Mal in Abitur. Ist trotzdem schief gelaufen. Ich versuche heute so ein bisschen die Anti-Karen Mioska zu sein, die Robert Habeck interviewt hat. Ich werde nicht feucht und ich werde auch nicht über den Tisch springen. Ich bin nicht verliebt. Ich habe heute einen Gast. Ja, ich versuche mal kurz ein bisschen einen Einsatz von mir zu sagen. Marc Sierpuhtowski. Und ja, meine erste Frage an dich ist, Marc, bevor du dich ein bisschen vorstellst, wir haben schon eine Gemeinsamkeit, weil ich glaube, du musstest deinen Nachnamen wie oft buchstabieren. Wie viele Versionen hast du davon? Wie viele Probleme hast du in den Ämtern gehabt? Ja, also Sierpuhtowski würde die Deutschen sagen, wahrscheinlich anders, oder?
Ja, also unzählige Probleme. Angefangen an dem Prominentesten, was mir so einfällt, ist an meiner Abiturverleihung, wo meine Lehrerin vor versammelter Mannschaft, sprich vier Klassen, 25 Leuten und Eltern, meinen Namen falsch ausgesprochen hat. Aber im Ämtern tatsächlich noch gar nicht wirklich. Aber das kommt auch dazu, ich bin relativ jung und war noch nie alleine bei einem Amt, sondern mal mit Mutti. Ja.
Okay, aber das ist natürlich Jackpot, ne? Also ich sag mal Abitur, ne? Alle gucken zu, alle hören zu und dann kommt sowas, oder war dir das scheißegal?
Das war mir ehrlich gesagt scheißegal, weil die Schulzeit nicht gerade schön war, zumindest am Ende hin. Das war Corona geschuldet, weil ich ungeimpft war und ausgegrenzt wurde. Dazu können wir später nochmal vielleicht
Oder
kommen.
jetzt haust du hier aber schon mal am Anfang direkt drei, vier Themen raus.
Ja, es ist tatsächlich auch so ein bisschen
Aber ich merke, das sitzt dann in dir immer noch, wenn
auf
du
jeden
sowas
Fall.
sagst.
Ich finde, das hat mich auch vom Charakter her geprägt und ist so ein echt ein Stück meiner Identität geworden, dass ich jetzt da bin, wo ich bin und schon immer quasi in dieses Kritische gezwungen wurde. Ich wollte es ja eigentlich nicht sein, aber ich wurde gezwungen, weil es gegen meine Prinzipien ging. Und
Das
so war
Leben hat dich
das.
kritisch gemacht,
Das
ja?
Leben hat mich kritisch gemacht, wenn man
Das
so
ist
will, ja.
guter Songtitel, würde ich sagen. Aber die erste Frage auch, bevor wir in die Detail gehen, die ich auch all meine Gäste stelle, ist: Ich suche das Glück. Was ist Glück für dich? Hast du das Glück gefunden? Suchst du das Glück? Und wenn nein, warum nicht?
Ich habe mir natürlich vorher ein paar Podcast-Folgen von dir
Ah,
angehört
ja.
und habe die Frage quasi schon vorab gehabt, aber ich habe bis jetzt mich nicht vorbereiten können. Nicht aus Zeitgründen, sondern einfach, weil ich die Frage echt gut finde. Ich finde, Glück ist so ein temporäres Ding. Also vielleicht ist man sein ganzes Leben lang dauerhaft auf der Suche nach Glück. Vielleicht aber hat man es schon, vielleicht hat man es schon gehabt und wird es nie wieder haben. Und sehr schwierige Frage. Ich glaube, Glück kommt und geht immer wieder.
Ja, also wie Frauen. Im schlimmsten Fall, im schlimmsten Fall. Aber wann warst du zuletzt das letzte Mal so richtig glücklich? Egal, ob du jetzt, weiß ich nicht, einen Burger gegessen hast oder dein Verein gewonnen hat. Wann warst du das letzte Mal richtig glücklich?
Heute war ich letztes Mal glücklich. Ich bin immer noch glücklich. Ich finde, heute war ein guter Tag, auch wenn es in Berlin echt schlechtes Wetter ist,
Naja,
aber
Berlin halt, normal.
genau, Berliner Wetter. Aber ansonsten würde ich sagen, heute war echt ein guter Tag. Ich hatte einen angenehmen Arbeitstag und jetzt bin ich bei dir. Ich meine, glücklicher kann man gar nicht sein.
Oh, okay, jetzt werde ich richtig rot hier. Aber läuft trotzdem nicht zwischen uns. No, no homo, okay?
Noch nicht.
Aber warum warst du glücklich auf Arbeit? War alles so gut gelaufen, wie du gedacht hast? Oder
Ich
weil
habe
du gute
tatsächlich.
Kollegen hast? Oder?
Ja, auch. Heute war einfach ein schöner Tag und ich habe heute tatsächlich die DPA beim Lügen erwischt, beziehungsweise die Deutsche Presseagentur. Das ist quasi das zentrale Nervensystem jeder Redaktion in Deutschland.
Da
Das sind
laufen
die,
alle Fäden zusammen, ne?
genau, das sind die, die quasi jede Meldung rausgeben und jede Zeitung, die
Also
danach schreibt.
das Tuttlinger Tageblatt oder das Grevenbroicher Käseorgan, das quasi übernimmt dann diese Meldung von denen, ne?
Genau, also
Ja.
jeder Gossenjournalist schreibt von da ab und schreibt die Meldung irgendwie um, mittlerweile nur mit ChatGPT, aber früher haben sie das natürlich händisch gemacht. Genau, und ich habe heute die DPA erwischt, wie sie einen Versprecher von Baerbock versucht haben zu vertuschen und den direkt instinktiv ausgebessert haben. Und das habe ich aufgedeckt, mehr oder weniger, und nachgefragt. Und das hat heute zu einem großen Fauxpas an der Redaktion der dpa gehört.
Ja gut, wir kommen dazu später noch, zu dem ganzen Job und so. Aber du musst wissen, du bist quasi heute auf dem Podest, kriegst die Goldmedaille, weil für dich habe ich heute Schalke 04 liegen lassen, mein Verein. Gut, kann man sagen, ist besser vielleicht, ne, dass ich das nicht gucke. Aber du bist ja, dann kommen wir auch später, Union-Fan. Aber so eine kurze Vorstellung von dem Privatmenschen, Marc. Was würdest du sagen? Wo bist du geboren? Wo bist du zur Schule gegangen? So ein bisschen, dass die Leute so einen Eindruck kriegen von dir, ohne jetzt mal irgendwelche politischen Statements zu haben. So einfach der Privatmensch.
Der Privatmensch, Marc, ist...
Du bist hier geboren.
Ich bin hier in Berlin geboren. Ich bin, würde sagen, einfach... Es ist schwierig, ohne Politik mich vorzustellen tatsächlich. Weil
naja, du bist ja erstmal als Kind aber nicht politisch gewesen.
Nein, natürlich nicht.
Siehst du, das meine ich ja. Also, was hast du für einen Background? Bist du zwischen den Polen? Hast du deutsch-polnische Background? Bist du zur Schule gegangen? Sowas interessiert mich.
Genau, also. Meine Familie kommt aus Polen zur Hälfte. Mein Vater ist Deutscher, meine Mutter kommt aus Polen oder hat polnische Vorfahren. Ich bin in Berlin zur Schule gegangen, ich bin in Berlin geboren. Ich war auf einer katholischen Schule, ich bin, würde ich sagen, bürgerlich, in einem Arbeiterviertel von Berlin groß geworden, quasi mehr als Vielfalt. Also
Mehr geht nicht. Wedding, muss man dazu sagen.
Wedding, genau.
Jetzt werden die Neuköllner sagen, ey.
Also es ist das Ende des Regenbogens quasi. Und
hast du eine schöne Kindheit hier gehabt?
Ich würde sagen, ja.
Hattet ihr alles oder musste man wirklich, musste die Mutti drei Jobs machen, musste der Vater oder wo konntet ihr in Urlaub fahren? Was war das für eine Zeit? War das Anfang 2000er, Mitte 2000er? Wann war das?
Anfang 2000er bin ich geboren und jetzt werden wir schon echt ernst. Wir hatten, mir ging es immer gut. Ich hatte immer alles, was ich wollte und habe auch immer schon dieses Gefühl gehabt, dass ich meine Eltern nicht zu lange mit irgendwas nerven will, weil so wichtig kann es eigentlich gar nicht sein. Aber meine Mutter hat tatsächlich zwei Jobs gearbeitet früher. Die hat 18 Jahre lang im Einzelhandel gearbeitet und danach dann irgendwie Nachtschichten bei Kaufland geschoben an der Kasse. Und mein Vater ist Bauunternehmer und ehemaliger, also Fliesenleger und legt halt Fliesen. Mhm. Und das sind jetzt, ja, einfach bürgerliche Jobs. Uns ging es nicht wirklich schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Und das sind meine Ursprünge, ja.
Okay, also du sagst, du bist auf eine katholische Schule gegangen. Das heißt, das war jetzt nicht so Multikulti dort, ne? Nehme ich mal an. Also das heißt, da waren jetzt Leute, die halt katholisch sind, oder? Also waren da alle?
Nee, das war sehr katholisch. Aber wenn wir von Multikulti sprechen, es gab schon so, dass wir hatten schon Syrer auf der Schule.
Okay, also Christen.
Genau, das waren Kopten. Ja. Und das waren schon, es waren alles Katholiken und die haben alle an Gott geglaubt und das war auch tatsächlich sehr bunt, wenn man diesen Woken-Begriff benutzen will. Also da war
alles bunt, dabei. Bunt war damals noch positiv.
Bunt war damals positiv, ja, heute ist nur noch dunkel.
Ja, das stimmt. Hast du dich auch dann den Glauben direkt gefunden, sag ich mal? Habt ihr den zu Hause gelebt? Weil ein Freund von mir, der ist Priester, ist tatsächlich Priester, Christian, der war auch hier im Podcast und seine Eltern waren total gegen den Glauben. Und er hat dann irgendwie dazu gefunden. Oder wurde das bei euch, habt ihr das richtig gelebt?
Also wenn ich meine Familie in Polen besuche, dann ist das natürlich jeden Sonntag Pflicht, in die Kirche zu gehen. In Deutschland war das nicht so. Mein Vater ist Evangele, aber auch nicht wirklich praktizierend. Und bei mir hat sich das immer mehr entwickelt. Also umso älter ich wurde, ich wurde natürlich getauft und habe meine Firmung gemacht und so. Und meine Kommunion, alles drum und dran. Aber es war nicht so, dass es von Anfang an in der Familie gelebt wurde, sondern es ist immer so ein bisschen mehr, immer mehr gekommen und ich würde sagen, es hat sich gesteigert und mittlerweile gehe ich auch gerne in die Kirche und...
Weißt du was, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht religiös wäre, ja, und ich hätte jetzt zwei Entscheidungen, ich gehe jetzt in die katholische Kirche oder ich gehe in die evangelische Kirche. Ich gehe immer in die Kirche, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Ich finde immer so... Das gibt's doch gar keine Entscheidung. Also wenn du dich nur mit den Augen, diese katholische Kirche, egal wo du bist, Italien, Spanien, Griechenland, das ist so schön, ich fühle mich da direkt abgeholt, seelisch, dann gehst du in die evangelische Kirche, sorry, liebe Evangelien, und da sieht's aus, als wäre gerade hier der Gerichtsvollzieher gekommen, weißt du, also so, es ist nur noch die Bank da, und jetzt muss ich aber die Kurve kriegen, ich bin nicht oberflächlich, ne, weil es geht um den Glauben und nicht darum, was hübscher ist. Auch bei den Frauen geht es ja um die inneren Werte, aber erster Eindruck, ne? Wenn du jetzt nicht, ich nehme ja auch manchmal so Freunde mit, die gar nicht gläubig sind, und die sagen, boah, also ihr Katholiken, ihr habt schon richtig was drauf. Siehst du es auch so, oder war dir das auch scheißegal?
Also ich bin in eine katholische Familie geboren worden, deswegen war das für
mich... Okay, du bist nicht neutral.
Nee, das stand nie zur Debatte, aber ich kann dir da auf jeden Fall recht geben. Ich habe früher mal gesagt, das nehme ich heute auch zurück und das meine ich nicht so. So Evangelien sind immer so halbe Christen, weil die alles... Ich habe das Gefühl, die waren immer so ein bisschen lockerer. Die sind erstmal so, die sind... Ich habe so das Gefühl, im zweiten Gang
angefangen. Ja, die dürfen heiraten, Frau darf da
Priestin werden. Das war für mich alles nicht so Ganzes und... Wenn man sich anguckt, ich will jetzt nicht politisch werden, aber ich meine,
die
ersten Kirchen, an denen die Regenbogenflaggen hingen, waren tatsächlich auch evangelische Kirchen.
Okay, gut. Ich merke schon, hier werden einige Spitzen verteilt. Du bist ja hier geboren und so. Was gibt es etwas, was dich an Berlin ankotzt?
Ja, mit Sicherheit der Verkehr. Also der Verkehr, dieses, man kann nicht schnell von A nach B kommen, weil nichts funktioniert, weder die öffentlichen oder...
Aber ist das nicht ein gesamtdeutsches Problem? Oder würdest du sagen, in Süddeutschland ist es besser?
Oh, ich bin noch nicht viel rumgekommen, muss ich sagen.
Okay.
Also ich bin noch nicht viel in München Bahn gefahren oder so.
Ja.
Oder in Augsburg. Aber ich denke, dass das in Berlin noch mal eine andere Spitze hat. Weil, ich meine, hier funktioniert ja gar nichts. Also man kann sich ja eigentlich von Tag zu Tag aufregen und hoffen, dass man...
Aber das ist das Naturell der Berliner, aufregen. Also das ist, glaube ich, schon, das ist so in der DNA drin.
Ja, das ist der Preuße, der regt sich immer gerne auf.
Gibt es etwas, was du an deiner Stadt liebst?
Ich liebe auf jeden Fall diese uncharmante Art, dieses Ehrliche, dieses Grundehrliche, einfach auch mal als Berliner Maul faul zu sein, ja, auch einmal, nee, ich habe jetzt keinen Bock zu reden, lass mich mal in Ruhe. Und den Akzent, der darf nicht aussterben.
Also es ist nicht fake, ne, sondern...
Nee, es ist einfach echt.
Es ist einfach echt, freie Schnauze und so, das finde ich auch gut, besser als dieses Ganze in Köln, weißt du, diese Geklingel, ach, komm mal, du bist der Freund hier, wir schunkeln jetzt mal. Und dann hinterher sagen die, aber was für ein Arschloch war, ne?
Gehen wir mal rein.
Gehen wir mal rein hier, Freunde, Carly isst jetzt mal eine Bockwurst. So, was würdest du sagen, ist polnisch an dir und was ist deutsch?
Boah, ich bin auf jeden Fall polnisch sozialisiert, das hat man daran gemerkt, dass wir um 19 Uhr verabredet waren und ich 10 Minuten später gekommen bin.
Das habe ich heute gemerkt,
Ich denke auch, dass ich bin schon sehr gesetzestreu, also ich habe schon auch immer schlechtes Gewissen.
Sehr gesetzestreu, aber nicht ganz gesetzestreu.
Ja, nicht so ganz, aber
so kleine Licken, kleine
ich
Licken.
Ich habe schon so Gewissensbisse, wenn ich im Halteverbot stehe und gucke immer raus und oh, Angst und oh Scheiße, und soll ich nicht wegfahren? Aber an sich würde ich sagen, dass ich dann doch schon sehr polnisch bin.
Und was ist Deutsch? Also Deutschland dir ist dieses Gesetzestreue, würdest du sagen, oder?
Ich bin sehr regelkonform, ja.
Okay. Wie sieht denn dein Freundeskreis heutzutage aus? Ist der bunt? Ist der gemischt? Ist das von damals noch? Oder hat sich das gewandelt? Wie ist dein Freundeskreis heute?
Der Freundeskreis ist dann doch, würde ich so sagen, schon sehr gemischt. Also da ist alles dabei. Also das, was man in Berlin treffen kann. Ne? Also Türken, Araber und...
Transen.
Das tatsächlich nicht. Okay. Aber es sind natürlich... Ja, also Araber sind dabei, Türken sind dabei, es sind Kroaten dabei, jegliche, also das kann man gar nicht so, ich finde das auch affig irgendwie aufzuzählen, was meine Freunde sind, das ist wie so eine, ich bin kein Rassist, aber ich habe einen türkischen Freund, deswegen, da darf ich sagen, also da ist natürlich alles dabei.
Ist immer dieser Spruch, ich bin ja kein Rassist, weil ich habe türkische und arabische Freunde, ne? Das ist immer so ein Standardspruch. Nein, aber ich verstehe es natürlich, bei mir ist es genauso. Ich suche mir Freundeskreis natürlich nicht nach Nationalität aus, aber ich denke schon, dass gewisse Sachen, die man gleich sieht, verbindet. Also das ist einfach gewisse Interessen, die man zusammen hat. Das ist, glaube ich, mehr als Sachen, die man nicht hat. Ja, aber jetzt kommen wir ein bisschen mal so ein bisschen auf die ernste Sache hier zu. Das war noch gar nicht ernst, was ich hier gemacht habe. du bist ja, wann hast du deinen Abschluss gemacht?
Deinen
Schulabschluss.
Mein Schulabschluss, den habe ich letztes Jahr gemacht.
Letztes Jahr erst. Ja. Und was hattest du schon so immer, so einen Wunsch, wo du sagen würdest, ja, das wollte ich schon immer mal machen, ich wollte das immer haben, oder warst du so planlos? Ich gucke jetzt mal, was geht, was offen ist.
Ich war relativ planlos. Also ich habe auch so darüber nachgedacht, was würde ich jetzt machen, wenn ich nicht diesen Job hätte und nicht so kritischer Heads-Journalist wäre. Ich bin planlos, ich weiß es nicht. Ich bin extrem kreativ, finde ich. Aber ansonsten wüsste ich nicht genau, was ich mache. Also es war noch nicht so, weißt du, manche Leute wissen ja von vornherein, sie möchten Astronauten
werden. Ja. Ich bewundere solche Leute.
Ja, ich auch. Ich hatte noch nie einen Plan und war immer eigentlich planlos, auch in der Schule. Keine Ahnung, wie ich da durchgekommen bin. Und jetzt bin ich hier.
Ja, gut. Gab es denn aber nicht in deiner Schule so Leute, die gesagt haben, guck mal, der eine ist der Klassenclown, das ist die Klassenschönheit, das ist der 100% Arzt wird, dass die Leute so geschrieben haben, wer ist Marc, was macht Marc? Gab es bei euch sowas nicht?
Doch, bei uns gab es sowas auch im Abi-Buch.
Ja. Was
und
stand
ich,
bei dir
das
denn?
Einzige, was bei mir stand, war, dass ich das schönste Lächeln habe aus dem Jahrgang.
Ja.
Und ansonsten war ich immer, ich hatte immer die Haare schön.
Ja.
Ich bin ein sehr eitler Typ, würde ich sagen. Also meine Haare müssen sitzen und die darf auch niemand anfassen.
Oh,
Ja.
okay. Wenn du mich jetzt das Abi-Buch erinnerst, da musste ich sehr, sehr hart jetzt drüber nachdenken. Den Namen sage ich natürlich nicht. Bei mir stand natürlich immer Clown. Aber bei einem Mädchen, und das war ganz, ganz bitter, stand, das ist die Klassenschlampe. Ne?
Oh.
Und ich glaube, diese Frau ist heute, ich hoffe, es geht ihr gut, aber du kannst dir vorstellen, was die Frau durchgemacht hat. Ne? Also sowas kann auch sehr gemein sein. Oder ja, so, es war sogar die Schulschlampe, ne? Muss
Die
ich noch dazu.
sogenannte Schulmatratze.
Ja, genau. Ne? Ist natürlich traurig, wenn das im Buch steht. So, aber das dazu. Dann hast du dich irgendwo beworben, wurdest du abgeworben. Wie ging dein Weg nach der Schule weiter?
Mein Weg nach der Schule ging, ja, es ist schwierig zu sagen, weil ich noch in der Schule, noch während ich mein Abi gemacht habe, angefangen habe zu arbeiten, da wo ich jetzt arbeite. Und das ging tatsächlich über Instagram. Da habe ich meinen Chef angeschrieben. Mein Chef ist Julian Reichelt. Und habe
Jetzt
gesagt,
schalten schon mal die ersten
jetzt
ab.
schalten die ersten ab.
Ja.
Den habe ich angeschrieben, weil ich, ja, wie ich schon eingangs angesprochen habe, ich bin ein relativ kritischer Mensch, zumindest ja zu der Zeit gewesen, weil es Corona war und ich nicht geimpft bin oder war. Und den habe ich angeschrieben und gefragt, ob ich irgendwie für ihn arbeiten könne, weil ja, ich der Meinung war, frischer Wind tut der ganzen Sache gut. Und der Meinung bin ich immer noch und bin auch immer noch da, wo ich vor 2 Jahren war.
Es gibt ja so drei Themen, das ist so ein goldener Spruch in der Kneipe, ich war früher oft in der Kneipe, der heißt, du redest nicht über Fußball, Religion und Politik. Aber wir müssen heute über alle drei Sachen reden, weil mich das interessiert. Und ich finde, das ist auch eigentlich ein blöder Spruch. Aber gut, die Leute saufen dann ein, dann ist man, ne, einer schaukelt sich hoch und dann gibt es aufs Maul. Alles schon erlebt, aber ich meine, Fußball, Religion und Politik, das bestimmt ja irgendwie unser Leben. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, nur darüber zu reden, wie ist das Wetter? Schön. Wie geht's dir heute? Gut. Weißt du so, also dieses Kontroverse, was du gesagt hast, das ist eigentlich doch die Quintessenz des Lebens, auch ein bisschen, oder nicht?
Na, auf jeden Fall. Ich werde, wenn du, du hast gerade erzählt, ich werd sauer, wenn Menschen nicht über Politik reden wollen.
Ja.
Ich bin genervt tatsächlich, weil ich mir denke, aber was willst du denn sonst reden?
Ja.
Also soll ich jetzt hier erklären, wie schön dein Pullover ist oder was? Natürlich müssen wir darüber reden. Ich meine, das
Können wir
betrifft uns.
auch, können wir auch.
Klar können wir das
Ne?
machen,
Belangloses
aber
ist auch in Ordnung.
klar, mit
Ne?
Sicherheit und
Deswegen ist Schlager erfolgreich.
auch so ein bisschen Pipi Kaka, aber das ist, ich meine, wenn wir
Ja, aber
wirklich
es ist nicht
über.
das Leben.
Nee, überhaupt
Es
nicht.
ist nicht das
Die
Leben.
wirklich wichtigen Sachen sind eben diese drei Sachen, die du gerade angesprochen hast.
Ja. Hast du denn, erstmal finde ich das krass, also einfach mal Julian Reichelt anschreiben. Ich schreibe andere Sachen an. Bekommt keine Antwort. Nein, Spaß. Aber das heißt, du hast ja dann, hat er dir direkt zurückgeschrieben oder hat er gesagt, ja klar, du kannst morgen Vorstellungsgespräch kommen oder was war da?
Ja, so ziemlich bald hat er mir zurückgeschrieben. Ich glaube, das war noch am gleichen Abend und ich bin mit Freudenstrahlen runtergerannt die Treppe und habe meiner Mutter gesagt: Mama, oh mein Gott, weißt du, wer mir zurückgeschrieben hat? Das war Julian Reichelt.
Also ein Fanboy-Moment oder was?
Ja, Fanboy, aber ehrlicherweise ohne zu wissen, was der Typ überhaupt macht. Also ich habe nur gesehen, der hat einen blauen Haken auf Insta und das war noch vor der Zeit,
Naja, aber du
bevor man sich
musst.
den kaufen konnte. Und
Ja.
war voll außer mir, weil ich mir dachte, ey krass, der hat mir geantwortet, der findet mich cool und hat mir ein Kompliment gemacht. Er meinte, das war, hat da angefangen, wo der Ukraine-Krieg angefangen hat. Da war Polen extrem.
War es 2022, ja?
Genau, das war relativ lange her, ja.
Okay.
Jetzt haben wir schon fast 25.
Ja, das stimmt. Krieg ist immer noch da. Aber war denn das Thema, was dich so am meisten vielleicht noch mehr politisiert hat, tatsächlich Corona? Oder was hat dich vorher beschäftigt?
Auch vorher war es nur Fußball. Ich habe 14 Jahre Fußball gespielt, Leistungssport. Und dann war es Corona. Aber Corona war eher so ein Aufwachmoment, so ein Wake-up-Call für mich. Einfach, ey, guck mal, hier passiert gerade Unrecht und die meisten sitzen zu Hause und ihnen wird eingeredet, dass sie Helden sind, weil sie nichts tun. Also das kann es ja irgendwie nicht sein. Und ich will ja auch mein Leben weiterleben und das konnte ich nicht. Und somit war ich quasi im Zugzwang.
Wie haben denn so deine Freunde in deiner Familie reagiert, dass du gesagt hast, zu dieser Zeit gab es ja einen krassen Impfdruck, sage ich mal. Ich lass mich nicht impfen. Was war das für eine Reaktion damals?
Ja, also eingangs war das tatsächlich ja, sehr kontrovers in der Familie. Meine Mutter hat mir verboten, U-Bahn zu fahren und so. Ich wollte damals meine Freundin besuchen, das ging nicht. Die hat in Brandenburg gewohnt und die Bahnfahrt durfte ich nicht machen, weil es eben zu gefährlich war. Und Es wurden irgendwelche speziellen Masken genäht und selber bestellt aus dem Internet, die irgendwie abweisend waren. Und es war eine große Hysterie in meinem Haus. Aber relativ schnell kam dann eben diese Entspannung, weil wir uns dachten, ey, oh Gott, es ist doch alles gar nicht so wild. Und ohne Impfung stirbt man nicht und kann trotzdem weiter überleben. Und dann irgendwann hat sich das ja selber ausgekugelt. Genau.
Wenn ich mich so daran erinnere, das ist jetzt so, eigentlich denke ich mir so, boah, das ist jetzt, glaube ich, 20 Jahre her. Aber auf der anderen Seite ist das ja gerade mal 2-3 Jahre her. Ne? Und ich weiß noch, ein ganz krasser Moment bei mir war, ich habe mich impfen lassen. Aber ich weiß noch, ich wollte am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Und dann wollte ich mit meiner damaligen Freundin, wollten wir essen gehen. Und ich musste mich dafür impfen lassen und einen QR-Code auf mein Handy nehmen, damit ich da esse. Und im Nachhinein denke ich mir so, krass. Also weißt du so, oder auch zu Kaufhof. Wir konnten nicht zu Kaufhof. Da stand eine Riesenschlange am Alexanderplatz und ich wollte ihren Schal kaufen, den gab es nur dort. Da habe ich gesagt, alles klar, ich lasse mich impfen. Im Endeffekt muss ich sagen, Mann, was bist du für ein Idiot gewesen? Weißt du, so ohne das zu werten, aber ich habe zu wenig hinterfragt in diesem Moment. Weil es gab Druck von Familie, das nehme ich denen überhaupt nicht übel. Meine Oma war damals sehr schwer krank, wir konnten nicht ohne Impfung ins Altersheim. Weißt du, das sind so, man muss immer die Schattierung sehen, warum manche Dinge passieren. Aber im Nachhinein denke ich mir, krass, also warum, ne?
Also ich finde generell, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt so einen Effekt, das ist, wenn eine Sache so schlimm war oder so aufregend, dann versuchst du sie zu vergessen.
Ja.
Und so war das bei mir auch mit Corona.
Komm, mach ich jetzt und dann habe ich wieder Leben.
Genau, weißt du? Aber das kam für mich ja eh nicht in Frage, aber ich verdränge diese Erinnerungen daran, wie diese Jahre für mich waren, weil ich war der einzige Ungeimpfte in der Klasse, ich habe ja die ganze Klasse quasi in Beugehaft gehabt, ja, also nur durch mich mussten wir alle Maske tragen, so nach dem Motto. Und das war extrem einschneidend und charakterprägend und deswegen kenne auch nur Leute, die es bereuen, sich geimpft zu haben. Ich kenne niemanden, der es bereut hat, sich nicht geimpft zu haben.
Mhm.
Also da fangen wir schon mal an. Und jetzt im Nachhinein kommt raus, dass Corona aus dem Labor kommt. Das war einfach diese Chinese Lab Theory, die es jetzt gibt. Die ist, damals war die eine Verschwörungstheorie und du wurdest als rechtsextrem gebrandmarkt und jetzt ist es einfach wahr geworden.
Ja, natürlich kann im Nachhinein das immer jeder sagen, aber ich habe dann irgendwann für mich ratterte das bei mir so, irgendwie ist jetzt mal gut hier. So, weil ich habe das Gefühl gehabt, die Leute, die sich nicht geimpft haben, ich habe immer gesagt, ist mir scheißegal, ob du dich impfst oder nicht, ist deine Entscheidung, aber die wurden immer mehr ausgegrenzt und da dachte ich mir so, kacke, also das habe ich nicht verstanden. Da dachte ich mir so, das geht nicht, ne? Hast du immer das Gefühl gehabt oder weil du so deine Überzeugung hattest, ich bin stark genug, es ist mir scheißegal?
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe mir eingebildet, stark genug zu sein, aber musste jeden Tag eigentlich zurückstecken, weil ich dann relativ schnell gemerkt habe, dass ich dann doch nicht so stark bin. Ich meine, soziale Isolation, das macht so viel mit einem. Du brauchst ja auch Freunde, du willst ja irgendwas machen. Aber ich konnte nichts machen. Ich bin in die Schule gegangen, dann habe ich gesehen, wie alle sich verabredet haben. Die haben geschrieben, ja, gehen wir da und da und da. Ich konnte nicht mal in den Saturn rein. Ich musste draußen warten wie so ein Hund.
Mhm.
Und das war schon wirklich krass. Und eine Sache muss ich erzählen, bevor die nächste Frage kommt.
Mhm.
Ich war, und das war wirklich, das war der krasseste Tag in der Schule. Den muss ich jetzt hier wirklich erzählen. Ich hatte einen Politik-Leistungskurs. Und die Lehrerin hat gefragt, wie es ist, weil das wurde auch in der Öffentlichkeit, in den Medien debattiert, ob es denn in Ordnung ist, Menschen, die sich nicht impfen lassen, sozial auszugrenzen, ob das in Ordnung ist.
Ja? Das ist keine Frage, das ist eine Beleidigung.
Genau, erstens das. Und dann war es so, dass die Klasse sich aufteilen musste auf zwei verschiedene Seiten, auf die linke Wand, auf die rechte Wand. Die linke Wand war, da müssen alle hingehen, die das in Ordnung finden. Und auf die rechte Wand, da müssen die Leute hin, die das nicht in Ordnung finden.
Also die sollte sich erstmal schämen.
Genau, wirklich. Und jetzt pass mal auf, wo ich stand und mit wem ich stand. Ich stand nämlich mit niemandem an der rechten Wand. Und musste mich vor 20 Leuten erklären, warum ich das nicht in Ordnung finde, warum man Leute sozial ausgrenzt.
Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich, und das sagt eine Lehrerin, ne? Eine Pädagogin.
Ich finde, also alle Lehrer haben in dieser Zeit
versagt eigentlich.
Alles verloren. Mhm. Alles verloren. Ich verachte Lehrer mittlerweile. Das meine ich jetzt nicht, also wenn hier Lehrer zuhören, das ist nicht despektierlich gemeint. Oder
meine so. Ex ist Lehrerin.
Oh Gott.
Ja, ja. Ist schon okay.
Mhm. Ich meine nur, also die Lehrer haben wirklich ihren kompletten Auftrag verfehlt, ja. Also
ja.
Mir fehlen die Worte tatsächlich.
Ja, das ist eine krasse Geschichte. Aber ja, gut, die sind halt Beamte, ne? Und die befolgen halt was da von oben raufgehauen wird. Aber wir wollen natürlich jetzt auch nicht nur über Scheißthemen reden. Aber trotzdem, ich finde das wichtig, dass man darüber so kommuniziert, weil bis heute wurde das ja nicht richtig so richtig aufgearbeitet. Bis heute leiden Leute darunter. Ich bin mir aber ziemlich sicher, ja, dass nach der Wahl von Donald Trump die Sachen ein bisschen ins Rollen kommen. Mehr möchte ich dazu erstmal nicht sagen. Ja. Auf jeden Fall habe ich dafür fürs Leben gelernt. Und ja. Aber gut, jetzt kommen wir zum anderen kontroverse Thema. Du bist ja, wie gesagt, dann jetzt bei Julian Reichelt, beim Portal News, NEUS. Und für die Leute, die das nicht kennen, was ist News genau?
Für die Leute, die News nicht kennen, würde ich News als ein alternatives Medium bezeichnen, was, ja, ich hoffe doch propagandafrei, regierungskritisch über das berichtet, was die Leute eigentlich wissen wollen. Also ein gutes Beispiel, was ich dafür habe, ist, meistens kommen Polizeimeldungen raus und dann sieht man, der Täter, der wird ohne Nationalität beschrieben. Also weißt du, manchmal sagt der Täter ja auch
Naja, dann weiß, wenn
irgendwas.
es ohne Nationalität ist, weiß man ja schon.
Genau, ja, du sagst, man weiß schon, aber die meisten Leute denken sich ja, war halt ein Mann. Das Problem liegt daran, dass es
Ein
ein Mann
Mann,
ist.
ein Mann.
Ja, und wir denken halt, das ist nicht ein Mann das Problem, sondern es gibt halt gewisse Nationalitäten, die halt prädestiniert dafür sind, solche Straftaten zu begehen. Und das einfach mal auszusprechen, das, was in den Statistiken auch so schwarz auf weiß steht.
Also worüber berichtet ihr? Über das Zeitgeschehen, über Politik, über Gesellschaft? Was ist so die Schwerpunkt von News?
Der Schwerpunkt ist sicherlich Migration, Regierungskritik und einfach, also ja, also emotional über Themen zu sprechen, die unterberichtet sind. Also Themen, die vielleicht vor 2 Jahren nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hätten, wie wir sie heute hätten, weil wir einfach schon schaffen, die Medien vor uns herzutreiben. Ja, also ich weiß nicht, ich meine, Gruppenvergewaltigung, das war früher nicht so ganz ein
Ich kannte
Thema.
dieses Wort
Das
überhaupt nicht.
kannte man gar nicht. Mittlerweile ist es die größte Angst einer Frau. Und wir haben dazu beigetragen, dass das nun mal einfach so berichtet wird, wie es ist.
Wusstest du denn, was auf dich zukommt? Beziehungsweise saß du bei Julian Reichelt und der hat gesagt, du, pass auf, ich möchte jetzt, dass du darüber und darüber berichtest. Wie kann ich mir das vorstellen? Also bekommst du da einen Auftrag, sagst, darüber machen wir jetzt etwas oder sitzt ihr in einer Konferenz zusammen? Wie läuft sowas ab?
Also wir haben ganz klassisch, wie in jedem Medienhaus, behaupte ich jetzt mal, eine morgendliche Themenkonferenz und da darf jeder seine Themen einbringen und ist sogar gezwungen, diese Themen einzubringen. Das heißt auch, dass wenn du keine Themen hast, dann darfst du gerne fernbleiben. Also dann hast du ja nichts beizutragen. Dementsprechend, man will ja auch Teil dieses
Ist das
Gesprächs
schon mal
sein.
passiert?
Ja, mit Sicherheit.
Ja, warum?
Ja, weil es teilweise Tage gibt, wo die Nachrichtenlage sehr arm ist und man einfach keine Themen hat, die man ansprechen kann. Und dann gibt es auch nichts, was du vor versammelter Mannschaft pitchen musst. Dementsprechend kannst du diesen Platz freilassen für jemanden, der ihn gerne braucht.
Ich war ja einmal bei euch zu Gast in einer Talkshow, hat mir sehr gefallen, weil das so eine Art Talkshow war. Du hast ja bei ZDF und ARD hast ja immer 5 Stühle eine Meinung, ne? Aber du hast das immer so ein bisschen von der, ich hasse diese Worte, links, Mitte, rechts, ich hasse das, weil entweder ist was Kacke oder nicht, entweder ist was lustig oder nicht. Da gibt es kein links, rechts, ne? Aber wir werden nun mal, das ist diese Gesellschaft, wir werden ja geframed, das ist ja völlig normal und stigmatisiert so. Aber das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was ich aber kritisch mal fragen will, du hast gesagt, ich will bring hier ein bisschen frischen Wind rein, ihr habt eine Schwarze bei euch. Ihr habt Waldemar Hartmann. Ist es so, wir haben ein bisschen hier was, die Quotenmigranten, wir haben hier den Posterboy Mark, wir haben hier den alten, sorry, aber den super Twitter-Kommentator Waldi Hartmann. Würdest du sagen, es läuft so nach Schema ab, auch nach Schema ab, oder ist das Zufall?
Ich denke, das ist mehr Zufall.
Dass ihr quasi mehrere Gruppen bedienen wollt.
Klar, also ich meine, das macht man ja natürlich auch irgendwie aus taktischen Gründen, um einfach die meiste Zuschauerzahl zu erreichen. Aber ich denke
Das
nicht,
Marketing vielleicht auch ein
das
bisschen.
ist Taktik und Marketing mit Sicherheit. Ich war da nicht daran beteiligt, um diese Prozesse irgendwie, also dazu kann ich nicht sagen, wie das zustande gekommen ist. Was ich aber weiß, ist, dass ich Giovanna auf einer Corona-Demo kennengelernt habe. Also sie war auch ein kritischer Mensch. Und hat dementsprechend auch in unserem Haus Platz gefunden für ihre kritische Meinung, wo sie mit Sicherheit in einem anderen Haus wie beim RBB oder bei der ARD oder ZDF mit Sicherheit nicht gefunden hätte, weil die einfach da keinen Platz für haben. Und dementsprechend ist unser Haus News eben heutzutage unumgänglich, einfach um diese Meinungen auch irgendwie abzubilden.
Hast du nicht das Gefühl, dass wenn man sich so wie du jetzt dich geäußert hast oder jetzt dann auch für News arbeitet, dass man es zum Beispiel jetzt schwerer hat, bei Maybrit Illner zum Beispiel stattzufinden oder dass man es schwerer hat, einen Filmjob zu bekommen? Also denkst du, man wird heutzutage ausgegrenzt?
Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, das kann man objektiv tatsächlich einfach sagen. Ich meine, wer Julian Reichelt verfolgt, sieht ganz oft, wie es immer wieder, ich meine, teilweise gibt es Demos gegen ihn. Er hat letztens bei der Jungen Union ist er aufgetreten und hat da einen Vortrag gehalten. Da hat selbst die Junge Union wollte sich distanzieren und wollte sagen, nee, das geht nicht mehr. Also es gibt schon eine Ausgrenzung von Menschen, die eine andere Meinung haben, weil eben dieses Framing, die sind mir zu rechts und die haben eine zu radikale Meinung, halt eben auch einschlägt und die Leute den Leuten Angst macht.
Gut, ich würde mal sagen, Julian Reichelt kann es aufgrund seiner finanziellen Lage relativ scheißegal sein, ob er jetzt ausgegrenzt wird. Aber ich meine jetzt so für die normalen, also wenn ich jetzt so mit normalen Künstlern rede, von mir Kollegen, die sagen, naja, wenn ich mich jetzt da und da äußere, dann kriege ich den Job nicht, weißt du? Also ich merke, das ist so unterschwellig. Das heißt, ich halte lieber meine Fresse, so im Restaurant sage ich dir schon, was ich denke. Und ist das nicht eine sehr gefährliche Entwicklung? Also, dass wir quasi uns medial anpassen müssen, um medial stattzufinden?
Ich finde es extrem schlimm, ehrlich gesagt. Also meine Familie ist aus der DDR geflüchtet, irgendwie nach West-Berlin gekommen, damals aus Polen vom Kommunismus geflüchtet. Und ich meine, da höre ich also am Küchentisch schon Sachen, die man im öffentlichen Diskurs nicht sagen könnte. Also ich sage jetzt DDR-Vergleiche zum Beispiel, sollte man ja eigentlich nicht ziehen. Aber es läuft natürlich alles darauf hinaus, dass man diese Vergleiche irgendwie ziehen muss, weil einen alles daran erinnert, als wäre man irgendwie ein Dissident in einer Republik, in dem man nicht das aussprechen darf, was man eigentlich will. Und das ist schon sehr beängstigend, ja.
Ja, weißt du, was ich beängstigend fand? Zum Beispiel in Thüringen hat die AfD ja, ist ja stärkste Kraft geworden, ich glaube mit, ich weiß nicht, 34% oder sowas. Und die anderen Parteien haben jetzt gesagt, wir reden nicht mit denen, wir nehmen keine Anträge an und wir bilden jetzt eine Regierung gegen die. Jetzt ist die CDU irgendwie mit SPD und BSW in einem Bündnis. Man muss sich das mal vorstellen. Ich habe früher CDU gewählt und jetzt haben die das nur so gemacht, um die AfD zu verhindern. Das heißt, da werden 35% der Menschen ihres Stimmrechts beraubt und da wird gegen die Demokratie gearbeitet, weil eigentlich muss ja der Gewinner die Regierung stellen, ja? Und ich finde das so, ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich nicht so sehr politisch hier in diesem Podcast, aber asozial, ja? Weil da wird quasi, erstens geht es um Macht. Und wenn die AfD einen guten Vorschlag hat, warum denn nicht? Warum denn nicht sagen, ja, ich stimme zu? Und jetzt sagt der Merz, nee, also wir machen da eine Brandmauer, wir werden da überhaupt nicht mit denen reden und so weiter. Wenn die Grünen einen guten Vorschlag machen, was ja wahrscheinlich nie passieren wird, ne? Aber dann würde ich ja auch sagen, naja, warum denn nicht? Weil es geht im Endeffekt doch um das Wohl dieses Landes, oder nicht?
Ja, aber also ich kann dir da nur zustimmen. Ich finde es auch unter aller Sau. Das ist noch gelinde ausgedrückt. Ich finde auch, dass das, was gerade im Bundestag passiert, vielleicht verfolgt das der ein oder andere. Ich meine, es ist ja gerade so, dass die Regierung auseinandergebrochen ist und
Viel zu spät, viel zu
jetzt
spät.
könnte man mit einer Mehrheit die Oppositionsparteien haben, Gesetze durchdrücken, was aber blockiert wird von der CDU. Also das ist die Partei, die tatsächlich einer der meisten Sitze hat und nächste Legislaturperiode bekommen wird. Und jetzt verzichtet man auf sogenannte Zufallsmehrheiten. Also man will quasi einfach nicht, selbst wenn die AfD einen guten Vorschlag bringt, wo alle zustimmen würden wollen, dürfte man nicht zustimmen, weil man eben sagt, das kann man nicht machen, das ist halt die falsche Partei. Und jetzt ist es so, dass die CDU sich eben meistens enthält oder sogar ablehnt, diese Begehren der AfD und dann eben die gleichen Gesetzesentwürfe in den Bundestag bringt und dann darüber debattiert.
Das ist das Krasseste, das Letzte, was ich so verfolgt habe oder wo ich da gedacht habe, ja, ist als die US-Wahl war. Da habe ich mir tatsächlich mal wieder ZDF reingezogen, wo ich schon Magengeschwüre bekomme. Und da war so eine Umfrage, was denken Sie, wer gewinnt? Und da war eine Umfrage, 75% dachten, Harris gewinnt. Nee, noch mehr dachten, Harris gewinnt. Also auf jeden Fall eine Riesenzahl, ne? Und ich wusste aber ganz klar, ich habe Kontakt nach USA und so weiter, 100% wird Donald Trump gewinnen. Ja, die Stimmung war komplett für Trump. Und diese ganzen Prominenten haben sie noch aufgefahren. Beyoncé weiß nicht, Lady Gaga und so weiter. Und dann hast du aber gemerkt, wie die Leute hier so ein bisschen, sag ich mal, ja, erzogen werden. Ne? Und das darf es nicht sein. Das ist ja nicht der Rundfunk. Das ist ja nicht die Aufgabe des Rundfunks. Ne? Also quasi, auch wenn ein AfD-Politiker da kommt, der kriegt ja verbal permanent auf die Schnauze. Wie viele AfD-Politiker werden jeden Tag auf die Straße angegriffen? Wird darüber berichtet? Nein. Kriegt irgendein SPD-Politiker eine Backpfeife? Gibt es hier eine Lichterkette von Kiel bis Berchtesgaden? Weißt du? Also so gefühlt gesagt. Und da glaube ich, brauchen sich die Leute nicht wundern, wenn die AfD wächst. Unabhängig, was man von dieser Partei hält. Aber wie du sagst, wenn man ausgegrenzt wird, formiert sich in dir Inneren ein Widerstand.
Ja, und vor allen Dingen stärkt das ja auch die Position der Partei. Also man kann ja von der Partei halten, was man will. Aber wenn man jemanden versucht auszugrenzen, dann hat man, glaube ich, schon so einen wunden Punkt bei der gegnerischen. Ich meine, das ist ja auch, es ist ja Kampf. Man sagt ja nicht umsonst, es ist Kulturkampf, es ist Politik ist Kampf. Mhm. Ja. Und
ja, ich mag das. Ich weiß nicht, du bist natürlich viel zu jung. Ich habe das auch noch nicht erlebt. Aber wenn du auf YouTube mal so die Reden anguckst von Herbert Wehner, Franz Josef Strauß, was da gepöbelt wurde. Aber die haben später haben sie zusammen ein Bier getrunken, haben sich die Hand gegeben und trotzdem die besten Entscheidungen für das Land getroffen. Und heute ist das so ein bisschen muschihaft, sage ich mal, weißt du? Also das ist so, der Bundestag, da geht es um die besten Konzepte, aber es geht auch darum, das Beste fürs Land zu machen, ne? Und nicht gegeneinander zu arbeiten.
Ja, und das passiert anscheinend gerade. Also man will nicht das Beste fürs Land, man will das Beste für die Partei. Und ich hoffe, dass sich das dementsprechend irgendwann auflockert und dass man einfach sagt, okay, wir gehen jetzt mit den besten Ideen. Für mich war Politik, das Verständnis von Politik immer so, dass man die beste Idee gewinnen lässt.
Genau.
Und deswegen mag ich auch dieses Links-Rechts-Ding nicht. Weil ich würde auch, man könnte mich als links bezeichnen, wenn ich sage, ey, die Linken haben die besseren Ideen. Das haben sie aber nicht, deswegen bin ich rechts.
Das war früher bei uns auch, wenn wir gesagt haben, wo fahren wir jetzt in Urlaub? Ja, wenn jeder die beste Idee hatte, obwohl ich das scheiße fand, auch Demokratie, dann muss man das so akzeptieren. Aber nicht von vornherein dieses Nein, 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 Nein. Ja? Aber gut, wie ich merke, es wird hier so ein bisschen zwei auf einem Sitz hier, Talkshow. Aber jetzt nochmal zurück zu deinem Job. Gibt es für dich journalistische Tabus? Worüber würdest du nicht berichten?
Boah, also alles das, was den journalistischen Kodex irgendwie verletzen würde, das würde ich nicht machen. Also ich würde jetzt nicht über Menschen in die Öffentlichkeit rücken wollen, die nicht in die Öffentlichkeit gehören. Oder
also du würdest kein Schwiegertochtergesuch moderieren und Behinderte bloßstellen,
sag ich. Das würde ich auf keinen Fall machen. Ich finde, Behinderte bloßstellen gehört sich überhaupt nicht, obwohl es sehr lustig ist.
Ja, gut, oh, da kriegst du heute, kannst du heute auch gecancelt werden. Ne?
Ja, gut, ich meine, die Sorge hatte ich schon lange genug.
Du drehst ja auch viel Reels, ne? Und du bist auch auf der Straße, also vom Job her. aber wurdest du schon mal angepöbelt?
Tatsächlich, ja. Mir wurde schon mal entgegengerufen, ich sei ein Nazi.
Oh, na gut.
Aber ich bin auf diesen Jungen zugegangen und habe ihn gefragt, warum. Mhm. Ich wollte wirklich mit ihm reden.
Da kommt ja nichts dann.
Nee, da kommt nichts.
Da kommt
so war es auch. Also er hat sich anscheinend nur kurz die Seite angeguckt. Er hat auf diese Mikrofonpoppel geguckt und gesehen News. Hat gesehen, oder ist irgendwas, das kam ihm irgendwie rechts vor oder zu kritisch und meinte, hat mir so mit so einer verquollenen Stimme entgegen, ja, du bist rechts, du bist Nazi. Mhm. Und ich sag, weißt du, was die Nazis waren, Mann? Ja. Und der war so alt wie ich, der müsste eigentlich wissen. Heutzutage wird man nur noch Dauerbeschuss, wenn der Schule Nazi
ist. Naja, das spricht ja, aber der Junge tut mir irgendwie leid, weil der kann eigentlich nichts dafür, sondern das ist quasi erst das Produkt dessen, was er ins Ohr bekommt.
Ja, aber am Ende habe ich ihm die Hand gegeben und gesagt, ey, alles cool.
Ja.
Aber am besten wäre, wenn du vielleicht, sprich mich doch an ganz nett und frag mich, ey, so ich habe das Gefühl, du bist so ein bisschen, bist du rechts oder was ist mit dir los? Warum hast du diese Meinung? Und dann, glaube ich, kommt man da relativ schnell auf einen Nenner und versteht diese Menschen. Wir sind ja, ich meine, AfD-Politiker sind ja auch keine Untermenschen. Ich meine, die fressen ja auch keine Kinderbabys oder so. Mhm. Also ganz normale Leute, die eine Meinung haben. Und so wie Linke sind auch Rechte und so wie Liberale und
ja. Absolut, ich rede mit jedem. Also ich habe auch im Freundeskreis Leute, die stramm auch in der Linkspartei sind. Aber im Endeffekt, ich glaube, dass die Politik teilweise nicht das abbildet, was so im Privaten passiert. Aber es gibt natürlich auch so, wenn du auf so Veranstaltungen siehst, da stehen da Leute mit Transparent, vermummt natürlich, und plärren die ganze Zeit Nazis raus, ne? Oder keiner macht den Faschisten oder irgendwie sowas. Und du willst dann mit ihnen reden und du kommst ja nicht ins Gespräch. Also du kommst ja erst gar nicht an die ran. So, und da frage ich mich, wollen wir diese Gesellschaft, soll eine Gesellschaft haben?
Man müsste eigentlich an der Wurzel anpacken. Also wo kommt das überhaupt her? Wo kommt das überhaupt her, dass diese Menschen eben der Meinung sind, dass das Nazis sind, die man bekämpfen muss und dann quasi diese Legitimation da erhält? Ich glaube, das ist einfach eine tiefe Spaltung, die da in der Gesellschaft herrscht. Dass man einfach, ich finde, Meinungsvielfalt, so wie es immer gepredigt wird, gibt es ja kaum. Deswegen funktionieren ja auch so Sachen wie News. Und das ist halt das Problem. Also es gibt einfach zu wenig Meinung. Jeder braucht eine Meinung. Und wenn Leute sich nicht trauen, ihre Meinung zu sagen, haben wir schon mal das erste Problem.
Ja. Manchmal denk ich mir, wenn wir so am Weihnachtstisch sitzen, ja Gott, jetzt lässt das Thema lieber sein und so, weil du deine Ruhe haben willst, ne? Das gibt's ja auch. Ich verstehe das auch zum gewissen Teil. Aber wenn man sich so normal unterhält, dann muss man auch über alles reden. Da darf es keine Tabus geben. Ist meine Meinung. Aber was ist denn so deine Schwerpunkte in deiner Arbeit? Also wo würdest du sagen, ist dein Schwerpunktbereich?
Boah, also ich bin ja noch in der Ausbildung. Ich bin sogenannter Redaktionsvolontär und mache quasi alles und nichts, aber mehr alles als nichts. Und
aber so hat jeder mal vielleicht angefangen.
Genau, ne? So hat jeder mal angefangen, aber so einen richtigen Schwerpunkt würde ich noch nicht ausmachen wollen. Also es macht mir alles Spaß. Ich drehe gerne Langzeitprojekte. Ich habe vor kurzem meine erste Doku gemacht. Das hat mir sehr viel Spaß
gemacht. Worüber ging das?
Das ging um junge Menschen, die so alt sind wie ich, also 16 bis 21, 16 bis 20, die AfD wählen und was ihre Beweggründe sind.
Wo war das?
Das war überall. Ich bin nach Dresden gefahren, ich bin nach Chemnitz gefahren, ich bin nach NRW gefahren, nach Köln. Ich war in Süddeutschland unterwegs, ich war im Norden unterwegs.
Also und die haben auch Gesicht gezeigt und
alles? Ja, nur ein Teil. Das war tatsächlich immer noch so, dass die Leute sich nicht trauen.
Siehst du, das ist schon wieder ein Problem, ne?
Ist ein Problem, ja. Und das habe ich sie auch gefragt. Das war auch Teil meines Fragenkatalogs, die ich die Menschen gefragt habe, die jungen Leute. Warum traut ihr euch nicht? Und da waren sehr traurige Sachen dabei. Ja, also ein Mädchen, 16 Jahre alt, die hat auch nur vor einer Schattenwand quasi mit mir gesprochen, weil sie gesagt hat, sie will ihre Freundin nicht verlieren. Mhm. Sie will ihre Meinung sagen, sie hat Angst vor den Leuten auf der Straße, die für sie fremd sind und hat natürlich damit klar Migrationskritik geäußert und hat Angst, ihre Freunde zu verlieren, wenn sie das einfach mal öffentlich sagt.
Das ist eigentlich Wahnsinn, weil das sind ja 20% der Bevölkerung, die einfach sich nicht trauen, ihre Meinung zu sagen, wo ich mir denke, das kann doch einfach nicht wahr sein. Also das ist so, macht mich irgendwie traurig. Ja, dass das so passiert. Aber das hast du ja auch bei Corona hast du es ja auch gehabt. Ne? Wenn du dich da vor die Kamera gestellt hast, warst du ja der Schwurbler oder sonst was, ne?
Ja, es war unglaublich traurig. Also quasi gestern, ich meine, die Zeit damals während Corona und heute, das war, ich glaube auch nicht, dass sich das erstmal ändern wird. Es wird noch eine längere Zeit so dauern.
Das wollte ich fragen. Wo geht der Weg hin?
Das ist echt schwierig und ich glaube, ich bin auch nicht in der Position, irgendwas zu die Zukunft vorherzusagen. Ich hoffe, dass sich das aufbessert. Ich hoffe, dass die Politik da mit gutem Beispiel vorangeht. Ich glaube noch an die Politik. Ich glaube, dass sie das Beste für das Land will, auch wenn sie es gerade nicht tut. Aber ich hoffe und glaube inständig, dass sie irgendwann über ihren Schatten springen und die sogenannte Brandmauer einreißen und einfach das bessere Argument gewinnen lassen.
Ja, ich würde sagen, du solltest jetzt Innenminister werden. Das war schon richtig staatsmännisch gesprochen. wann warst du das letzte Mal in Polen?
Das letzte Mal in Polen? Ja. Boah. Das war, ich denke, vor 2-3 Jahren irgendwie so. Also ich meine jetzt richtig in Polen.
Ja, ich meine jetzt nicht Polenmarkt, nein. Das ist nicht Polen, das ist Polenmarkt.
Ich meine, ja genau, richtig in Polen, ja. So bei Prawabcza in Polen. Das war wahrscheinlich vor 2-3 Jahren.
Und ist dir irgendwas aufgefallen? Siehst du irgendwelche Unterschiede? Wie hat sich Polen für dich so entwickelt? Würdest du sagen, was ist so dein Eindruck gewesen?
Klar, also Polen, die Frage ist ja quasi eine Steilvorlage für mich. Also
na, deswegen stelle ich sie
ja. Polen ist, dass ich denke auch, wenn man Aktien kaufen könnte von einem Land in Europa, ja,
früher, dann
wenn du vor 5 Jahren Aktien gekauft,
müsste ich jetzt nicht mehr arbeiten.
Genau, erstens, das ist quasi der Bitcoin in Europa.
Ja, Polen ist der Bitcoin in Europa.
Und ich würde all mein Geld darauf setzen. Also Polen ist so unglaublich schön und so unglaublich sauber. Und ich habe das Gefühl,
sicher,
wenn ich darüber fahre, es ist Urlaub, obwohl ich nur meine Familie besuchen gehe. Ja. Und es ist ja auch irgendwie eine Art Urlaub. Aber ich meine, Polen ist einfach das, was Deutschland in den 80ern war vielleicht.
Ja, wirklich. Ich spreche ja auch viel mit Deutschen. Und da fährt keiner mehr irgendwie nach Südfrankreich. Fährt auch keiner mehr irgendwie nach Malaga. Die sagen, wow, wir waren in Polen. Wir müssen da schon wieder hin. Ich war so traurig, als ich wieder zurück musste. Weißt du? Und das ist für mich so eine Art Umkehrung, weil ich habe die Zeiten erlebt, als ich zur Schule gegangen bin. Ich wurde ausgegrenzt, über mich wurde sich lustig gemacht. Polen war quasi das Schmuddelkind überhaupt, ja. Und diese Umdrehung zu sehen, das zu erleben, das ist schon ein krasser Prozess.
Ja, ich finde es geil. Also vor allen Dingen, wenn man jetzt, wie wir auch mit meinen Freunden irgendwie Urlaub machen gehen und das fängt schon so an, dass dass man in Polen südfranzösische Preise zahlt.
Ja.
Also da merkst du schon, da hat sich,
leider.
Hat sich eine Menge gedreht.
Ja.
Und klar hatte ich in der Schule auch irgendwelche Witze von wegen, ja, die Polen klauen und so. Aber ich glaube, da kann jeder drüber stehen.
Ja, sollte man drüber stehen.
Auf jeden Fall.
Ja. Also nicht alles, was ist ja auch so ein Thema, ne? Das ist, rassistische Witze, ne? Also, wo ich mir denke, so nein.
Geil.
Ich finde es, ja, nein, es gibt keine rassistischen Witze. Es gibt kein Recht vor Beleidigung, frei zu sein. Es gibt auch kein, Satire muss wehtun, Punkt, ja. Es ist, einteilen, wie sagt man es, austeilen und einstecken, Punkt, ja. Und nicht immer nur auf Mimöschen machen. Wie wirst du jetzt mal so zum Abschluss kommen, auf schöner Thema, wie wirst du Weihnachten verbringen?
Oh, Weihnachten verbringe ich ganz romantisch mit meiner Familie. Da kommt meine Opa, meine Oma, wir werden uns, ich weiß nicht, wie dieser polnische Brauch heißt, aber wir brechen dann immer so ein bisschen...
Obwartek,
genau. Obwartek. Da kommt mein Opa und spricht was Schönes und sagt, hier, ich wünsche dir alles Liebe.
Für die Deutschen Obwartek, das ist so eine Art Papier zum Essen.
Esspapier, genau. Ja. Und dann brechen wir mal ein Stück Esspapier voneinander ab und wünschen uns alles Gute und hoffen, dass das ist quasi, ja, ich meine, man wünscht sich da alles Gute und man hofft, dass alles gut ist. Und ich finde, das ist ein extrem schöner Brauch und ich werde Weihnachten mit meiner Familie verbringen und ich bin schon echt, ich freue mich sehr darauf.
Ich hoffe, es gibt keine Würstchen mit Kartoffelsalat, sonst wird der Podcast gelöscht.
Auf keinen Fall.
Sondern leckeres Essen und hast du schon Geschenke?
Noch nicht, leider.
Noch nicht, okay.
Da dann kommt wieder der Pole immer durch, muss ich noch klauen gehen.
Ja. Ja, ich gebe dir was mit hier. Ich habe vom letzten Jahr einen Scheiß bekommen, den kannst du dann verschenken. Nein, das ist schön. Nochmal zum Abschluss zu kommen, eine runde Sache zu kriegen. Was ist Liebe für dich?
Oh, Liebe ist das Wichtigste. Liebe ist mit Wahrheit, das sind die zwei Dinge, die sind die wichtigsten auf der Welt. Es geht immer nur um Liebe und die Wahrheit. Jeder Streit, es geht nur um Liebe und die Wahrheit.
Hast du dich nach diesem Podcast verliebt oder warst du davor schon verliebt?
Ich war davor schon verliebt.
Wunderbar.
Aber ich freue mich, dass wir die Wahrheit gesprochen haben.
Ja, ich finde das toll, so ein junger Mensch, der sich so engagiert, journalistisch, der Eier hat, der auch damals Gesicht gezeigt hat, heute Gesicht zeigt. Ich wünsche dir eine gute Rechtsschutzversicherung auf jeden Fall. Ich hoffe, du hast eine gute Krankenversicherung, wenn du auf die Straße gehst. Nein, du weißt, was ich meine, die Zeiten sind hart, aber du bist härter.
Wir sind
Union. Du bist Union.
Wir sind Union.
Hertha, ich meine jetzt Hertha mit ER. Hertha. Tougher. Du bist tougher.
Klar, wir sind natürlich Hertha, aber bleiben Union.
Ja.
Und ja, die Zeiten sind hart, aber wir werden das irgendwie durchstehen.
Aber das mal ganz kurz, ich bin jetzt wie sag mal, Colombo, nochmal eine Nachfrage. Wie bist du denn als Junge aus dem Wedding zu Union gekommen?
Oh, das ist eine schwierige Sache. Also ich glaube, ich bin irgendwann mal vor ein paar Jahren mit meinem Vater einfach zur Union gegangen. Ich war davor auch bei Hertha, aber ich habe ja immer in Berlin Fußball gespielt. Aber hatte zu Hertha immer so eine Antipathie. Ja? Es waren so die reichen Kinder, die alle mit Nase oben Fußball gespielt haben und die neuesten Schuhe hatten. Und da hatten die auch immer so Leute gehabt, die so ihre Flaschen getragen haben. Und ich hab mich voll genervt, weil ich musste meine Flasche alleine tragen. Und also da hat es erstmal angefangen, ja. Und irgendwann ich bin irgendwann ins Stadion gegangen mit meinem Vater.
Da war schon wieder der Anti, ne? Du warst schon wieder so gegen das Establishment.
Genau, ich war wieder so ein bisschen so Anti-Establishment.
Das zieht sich dann wie eine Linie.
Genau. Und ich war bei Union im Stadion und ich war einmal da und es war wie als ob ich Crack genommen hätte, ne?
Ja, gut, jeder wie er möchte. aber Union hat eine Wahnsinnsentwicklung genommen von Liga 4 bis in die Champions League. Ich hoffe, dass für dich auch, also du bist jetzt schon über Liga 4 beruflich, aber dass es auch weiter hochgeht. Dziękuję bardzo, Marek Sierputowski, und schön, dass du hier warst. Und schön, ja, und schöne zweite Advent wünschen wir euch. Und Marc, bist du vergeben oder könnt ihr die Mädchen schreiben? Auf Instagram.
Ich bin nicht vergeben.
Okay, gut, dann, auch wenn du jetzt vergeben wärst, hast du gesagt, schreib mir trotzdem.
Schreib mir trotzdem, ich lösche die Nachrichten.
Ja, ciao, ciao.
Tschüss.